Es gibt eine große Gemeinsamkeit zwischen dem 45. und dem 46. Präsidenten der Vereinigten Staaten. Sowohl Donald Trump als auch Joe Biden spielten bzw. spielen eine sehr aktive Rolle in der Gestaltung der größten Volkswirtschaft der Welt. Bereits unter Trump wurden mit Beginn der Pandemie billionenschwere Wirtschaftsprogramme gezündet und auch unter Präsident Biden gibt Washington tausende Milliarden Dollar aus, um den Supertanker USA auf Kurs zu halten. Was die ökonomische Reaktion auf Covid so besonders macht, ist die Wucht. Die Wucht, mit der die Wirtschaft quasi über Nacht zusammenbrach, aber auch die atemberaubende Geschwindigkeit, mit der die USA wieder zurückgekommen sind. Im zweiten Quartal 2020 war das Bruttoinlandsprodukt um über 30% weggebrochen. Das gab es in so einem kurzen Zeitraum noch nie. Doch bereits im dritten Quartal 2020 legte die Wirtschaft um über 30% zu. Auch das war einzigartig. Die von Washington stimulierte Nachfrage, erst von Trump, dann von Biden, traf die Unternehmen völlig unvorbereitet. Niemand hatte mit einer regelrechten Explosion der Nachfrage gerechnet. Gleichzeitig kamen die Zulieferer, vor allem aus Südostasien, teils auch pandemiebedingt, mit dem Angebot nicht hinterher. Viel Nachfrage und wenig Angebot, so entstehen Engpässe und so werden die Preise in die Höhe getrieben. Dieser Inflationstrend war eines der wichtigsten Themen im vergangenen Jahr und bleibt eines der heißest diskutierten Themen.
I have noticed that food is a lot more expensive than that what it used to be just even a year and a half ago.
Vor allem Lebensmittel seien viel teurer geworden, sagt diese Frau, die gerade aus Seattle für einige Tage nach New York geflogen ist.
You don't walk out with the same, you know, number of bags that you used to for much more money.
Sie sei schon selektiver beim Einkauf geworden und verlasse die Geschäfte mit weniger Einkaufstüten. Die größten Preissteigerungen gibt es, wie in Europa auch, bei Energie und Benzin.
Gas prices are kind of crazy right now, they're like 450. It's more expensive. I feel like I'm saving more, like besides this trip, it's like just saving my paycheck to afford gas.
Ja, er habe natürlich ein Auto, sagt dieser Mann, der gerade aus Los Angeles zu Besuch im Big Apple ist. Der Spritpreis sei mit $4,50 schon verrückt. Umgerechnet entspricht das etwa $1,18 pro Liter, aus deutscher Sicht also fast schon ein Schnäppchen. Es ist vieles relativ, aber letztlich spüren die Konsumenten die Teuerung massiv. Bei jüngsten Umfragen im Land, was die Menschen am stärksten beschäftigt, hat eine drohende Inflation zwischenzeitlich sogar das Thema Corona auf die hinteren Plätze verdrängt.
Dass alles immer teurer wird, trifft auch die US-Wirtschaft ins Mark. Denn kein anderes Land der Welt ist so abhängig davon, dass ihre Bürger Geld ausgeben. 70% des amerikanischen Bruttoinlandsprodukts hängen am Konsum. Doch weil die Preise hoch sind, sinkt die Kauflaune der Amerikaner immer weiter. Die Universität Michigan misst jeden Monat aufs Neue, wie sich die Stimmung der Bevölkerung verändert. Und tatsächlich, im November ist die Kauflaune auf den tiefsten Stand seit einem Jahrzehnt gefallen. Es ist allerdings nicht so, dass die Portemonnaies der Amerikaner leer wären. Im Gegenteil. Gerade wegen der Pandemie haben viele Menschen ihr Geld zusammengehalten und investiert, was ihre Rücklagen auf ein Rekordniveau hebt. Nach Angaben der amerikanischen Handelsbehörde sitzen die US-Bürger aktuell auf Ersparnissen in Höhe von $3,9 Billionen. Auch die Konsumschecks der Regierung, die sich auf insgesamt $400 Milliarden belaufen, haben dazu beigetragen. Dieses Helikoptergeld, sagt die Geschichtsprofessorin Elizabeth Cohen von der Universität Harvard, sei schon immer ein bewährtes Mittel der US-Politik gewesen, um die Wirtschaft aus der Krise zu führen.
It really happens during the 1930s that there is a recognition that the way to get us out of the depression most effectively would be to prime the pump. To actually put money in people's pockets.
Seit Jahrzehnten forscht die 75-Jährige zum Konsumverhalten der Amerikaner. Schon während des Zweiten Weltkriegs habe man realisiert, dass Konsum Wohlstand und Wachstum schaffe.
And so during the war itself, there is a consensus that emerges that the solution to the post-war economy would be to create an economy that is based on mass consumption. So prosperity will be achieved through people purchasing lots of goods.
Die Kauflust der Amerikaner verändert auch die Weltwirtschaft. Denn ein Drittel des weltweiten Konsums entfällt inzwischen auf die USA. Noch bis in die 60er Jahre hinein waren die Vereinigten Staaten eine starke Exportnation. Das änderte sich mit der zunehmenden internationalen Konkurrenz und dem Drang zur Globalisierung. Spätestens seit den 90er Jahren, als die Produktion nach Asien abwanderte, importieren die Vereinigten Staaten stetig mehr, als sie produzieren. Im November erreichte das US-Handelsbilanzdefizit sogar ein neues Rekordhoch von rund 80 Milliarden Dollar. Doch auch die Pandemie ändert nichts daran, dass vieles davon nur auf Pump gekauft wird. Die Amerikaner sind schließlich bekannt dafür, ihren Konsum mit Schulden zu finanzieren. Trotz hoher Ersparnisse steigen die Kreditkartenrechnungen der Amerikaner seit einigen Monaten wieder an. Die US-Notenbank wertet das paradoxerweise als Zeichen wirtschaftlicher Erholung. Elizabeth Cohen sieht darin allerdings vor allen Dingen einen Beweis dafür, wie ungleich der Wohlstand in Amerika verteilt ist. Der Gedanke, dass Konsum Gerechtigkeit schaffe, sei schon lange überholt, sagt die Konsumexpertin.
But we also should remember that not everybody can consume equally, that there's a lot of inequality that has been built into this, what I call the consumer's republic, where there's a promise that democracy and equality will be delivered through mass consumption.
Diese Ungleichheit mache sich vor allen Dingen auf dem Immobilienmarkt bemerkbar. Ein Haus zu kaufen sei längst nicht mehr für jeden möglich.
We know that in the real estate market, for example, that home ownership, which is often the most prized consumer item, is not available to everybody. So, you know, there's a lot of imperfection in the consumer's republic, and yet we're kind of tied to it.
Wenigstens zu Weihnachten aber sitzt das Geld der US-Bürger erstaunlich locker. Trotz steigender Preise und massiver Lieferengpässe haben die Verbraucher auch im abgelaufenen Jahr wieder tief in die Tasche gegriffen. Der Nationale Einzelhandelsverband schätzt die Umsätze für November und Dezember auf insgesamt 850 Milliarden Dollar, 8% mehr als im Corona-Jahr 2020. Noch nie haben die Amerikaner so viel Geld zum Jahresende ausgegeben. Dass Amerikas Wohlstand nicht gleichmäßig verteilt ist, lässt sich auch auf anderer Ebene beobachten. Denn während Großkonzerne in der Pandemie Milliarden scheffelten, blieb ein Großteil ihrer Angestellten mit leeren Händen zurück. Viele von ihnen kämpfen deshalb seit Monaten schon um bessere Arbeitsbedingungen und um mehr Gehalt. Einige gehen sogar auf die Straße, um für ihre Rechte zu streiken. Viele andere verlassen ihren Job gleich ganz, sie kündigen. The Great Resignation wird das Phänomen in den USA genannt, der große Rücktritt. 4 Millionen Amerikaner haben seit Juni ihren Job gekündigt, und zwar jeden Monat. Ein Viertel davon in Restaurants und Hotels, in Jobs also, die besonders schlecht bezahlt werden. Mit der USA-Expertin Heike Buchter, die als Korrespondentin für die Wochenzeitung Die Zeit in New York lebt und arbeitet, habe ich über den Frust in der amerikanischen Arbeiterschaft gesprochen. Frau Buchter, mehr als 38 Millionen Amerikaner haben dieses Jahr ihren Job gekündigt. Das ist in etwa jeder vierte Arbeitnehmer. Ein Grund dafür, das liest man zumindest in den Medien, sei auch die massive Arbeitslosenunterstützung, die die US-Regierung bereit war zu zahlen und die sich inzwischen auf hunderte Milliarden Dollar beläuft. Inwieweit spielen diese finanziellen Hilfen bei der Entscheidung, seinen Job zu kündigen, tatsächlich eine Rolle? Und was sind das eigentlich für Menschen, die in der Pandemie entschieden haben, ich will so nicht mehr arbeiten?
Also, dass es an den Hilfsleistungen liegen soll, das halte ich für einen Mythos. Vor allen Dingen Leute, die kündigen, erhalten ja auch überhaupt gar keine Arbeitslosenhilfe. Wenn man sich die Statistiken genauer anguckt, fällt einem schon auf, dass ein ganz großer Anteil von Leuten, die aus dem Arbeitsmarkt aussteigen, vor allen Dingen ältere, über 55-Jährige sind. Das liegt eben auch daran, dass es sich dabei um Leute handelt, die auch wohlhabender sind. Das heißt, sie besitzen Aktien und die sind sehr, sehr gut gelaufen und sie besitzen Immobilien und auch da sind die Preise enorm gestiegen während der Pandemie.
Aber es gibt ja sicherlich nicht nur ältere Menschen, die mit ihrem Job unzufrieden sind. Was ist denn mit der jüngeren Bevölkerung?
Ja, vor allen Dingen auch Frauen haben das Problem, dass sie keine Kinderbetreuung bekommen und bleiben deswegen zu Hause. Aber auch viele jüngere Leute haben einfach die Nase voll von Jobs, vor allen Dingen in der Gastronomie, im Hotelgewerbe. Wie mir ein junger Mann aus Minneapolis erzählte, der jahrelang im Gastronomiegewerbe gearbeitet hat, als Kellner, als Brötchenbeleger und solche Sachen. Und er meinte, er wird nicht nur von den Chefs irgendwie misshandelt, sondern eben auch von den Kunden. Und als er seinen Job dann während der Pandemie verloren hat, hat er sich keinen neuen gesucht. Und jetzt arbeitet er inzwischen in einem Supermarkt ohne Kundenkontakt, wie er sagte, und ist Mitglied einer Gewerkschaft.
Also da sieht man schon, auf der faulen Haut will hier eigentlich keiner liegen. Aber was machen die Menschen denn im Anschluss? Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass sie einfach die nächste schlecht bezahlte Stelle annehmen, oder?
Ja, überraschend viele entscheiden sich dafür, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Es gab noch nie so viele Startups wie während dieser Pandemie. Und das unterscheidet sich auch ganz deutlich von der Entwicklung in Deutschland, wo eben die Zahl der Neugründungen stagniert. Und hier in den USA haben wir zum Beispiel im Juli 10 Millionen Selbstständige gehabt. Das ist ein Allzeithoch. Und ich selber habe gesprochen mit einer Frau, die zwei Kinder hat im schulpflichtigen Alter. Die war Fahrerin bei FedEx, bei dem Kurierdienst. Und sie wollte sich eigentlich schon länger selbstständig machen und dann hat sie gedacht, warum nicht jetzt, wenn sie eh zu Hause bleiben muss. Und sie meinte zu mir, I'm never gonna work for any boss anymore, ich würde nie wieder für einen Chef arbeiten.
Kann man also sagen, dass diese Kündigungswelle, die hier durch die USA rollt, am Ende nicht nur negativ zu bewerten ist, sondern durchaus auch ihre guten Seiten hat?
Ja, also auch viele Experten sehen da drin ein Neuerwachen einer gewissen Dynamik, die auch in den USA in den letzten 10 Jahren, vor allen Dingen nach der Finanzkrise, einfach nicht mehr da war. Das kommt jetzt in der Pandemie ausgerechnet wieder so zurück. Und das kann sich langfristig in höherer Produktivität, in höherem Wachstum und eben vielleicht auch in mehr Glück und Zufriedenheit der Amerikaner auswirken.
Das war Heike Buchter, die USA-Korrespondentin der Zeit, die für uns die Entwicklungen am amerikanischen Arbeitsmarkt in den Blick genommen hat.
Blicken wir noch auf die nach wie vor größte Aktienbörse der Welt. Die Wall Street bleibt der Gradmesser für das, was in London, Frankfurt oder auch Shanghai passiert. Wenn die Investoren an der Börse etwas nicht schätzen, dann ist es Unsicherheit. In diesem Zusammenhang ist es kaum vorstellbar, wie sich die Märkte entwickelt haben. Die Schlagzeilen werden bestimmt von einer drohenden Inflation. Um dieser zu begegnen, haben Dutzende Zentralbanken auf der Welt begonnen, die Leitzinsen anzuheben. Das gilt eigentlich als Gift für die Aktienmärkte. 2021 haben rund 30 Zentralbanken weltweit über 90 Zinserhöhungen vorgenommen. Die US-Notenbank hatte Mitte Dezember auf der letzten Sitzung des Jahres für 2022 zwei bis drei Zinserhöhungen in Aussicht gestellt. Die Schlagzeilen werden auch bestimmt von der Pandemie, von potenziell militärischen Konflikten, von viel zu hoch bewerteten Technologieaktien. Apple alleine hatte eine Marktbewertung von fast 3 Billionen Dollar, also 3.000 Milliarden Dollar, erreicht. Auch so etwas gab es in der Geschichte der Wall Street noch nie. Peter Tuckman ist ein kauziger Trader auf dem Floor. Er arbeitet seit 1985 auf dem Parkett der New York Stock Exchange. Wie erklärt er sich die Kursentwicklung? Es gab im Börsenjahr 2021 an 67 Handelstagen neue Rekorde an der Wall Street und das trotz der ganzen Unsicherheitsfaktoren.
We've seen the supply chain issues, we've seen the inflation story, we saw the tapering story, we've seen Federal Reserve discuss and ponder raising interest rates into the future, we've seen the virus, the volatility, the vaccine, we've seen nothing but global economic challenges, yet the market continues to forge on. And I think one bit of news at a time, the market's been able to absorb.
Ja, es gab all die Probleme, sagt Peter. Es gab die Lieferengpässe, die Inflation, die Notenbank. Aber die Probleme seien immer eines nach dem anderen aufgetaucht. Damit konnte die Börse umgehen. Wenn alles zeitgleich passiert wäre, dann hätte es seiner Meinung nach ungemütlicher werden können. Kurz vor Weihnachten kam dann tatsächlich auch noch mal etwas Druck an den globalen Aktienmärkten auf. Was derzeit ein Phänomen sei, ist, wie viele neue und junge Investoren ihr Glück an der Börse versuchen würden.
You see 40 million plus new retail traders are coming into the market, who have been incredibly passionate and excited about trading.
Was 2022 an der Börse passieren wird, kann niemand voraussagen. Wie das Wall Street Journal jüngst ermittelt hat, lagen die Prognosen in den letzten 20 Jahren um durchschnittlich 13% pro Jahr daneben. Aber es gibt Trends, die sich abzeichnen. Dazu gehört, dass die Geldpolitik weltweit voraussichtlich aggressiver, also Geld teurer wird. Das muss realwirtschaftlich auch nicht schlecht sein. Es wäre ja auch schön, mal wieder etwas Geld für das Ersparte auf dem Bankkonto zu bekommen. Aber die Börsen mögen das nicht so gerne. Peter wartet eigentlich schon seit Jahren auf eine größere Korrektur.
So do I see a pullback? Yeah, 5%. But it feels to me that there's a lot of money on the sidelines still because no one believed this rally was going to continue. And that every time we're seeing a little bit of a small pullback, they're running in even bigger to buy the market.
Klar könne es einen Rückzug an der Börse geben, eventuell mal so um 5%. Letztlich hätten die Investoren in den vergangenen Jahren solche Rücksetzer allerdings immer als Chance gesehen, billiger an neue Aktien zu kommen. Es wird sich zeigen, ob Peter recht behält. Und unter dem Strich haben die Investoren an der Wall Street trotz der jüngsten Turbulenzen die Messlatte für 2022 schon recht hoch gesteckt.
Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.